Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Norderstedter Hörzeitung. Heute ist Montag, der 7. Juli, und wir möchten Ihnen gerne unsere 1046. Ausgabe präsentieren. Wenn ich von wir spreche, ist das heute für Sie Thea Hübner, Andreas Heidmann, Doris Rohrig. Und eine besondere Lösung haben wir für Horst Lüdecke gefunden. Der ist nämlich schon in Urlaub, aber das werden Sie nachher selbst hören. Und nun viel Vergnügen.
Abstürzende Eisenbahnen, fliegende Menschen. 7500 Zuschauer erlebten spektakuläre Karl-May-Premiere. Warum Halbblut zu den besten Inszenierungen gehört. Großer Jubel nach der Premiere der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. 7500 Zuschauer erlebten nach der launigen Eröffnung durch Ministerpräsident Granul Günther und Bürgermeister Toni Köppen eine Aufführung, die alle Erwartungen an dieses Wild-West-Spektakel erfüllte. Action, Spannung, Komik, Kitsch, alles in einer ausgewogenen Mischung. Die Stars des Abends waren Francis Fulton Smith in der Rolle des fiesen Charles Leverett und natürlich Alexander Klaws, der zum 5. Mal den Apachenhäuptling Winnetou spielt. Wer die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg regelmäßig verfolgt, wird einige Inszenierungen der vergangenen Jahre in guter Erinnerung behalten haben. Halbblut wird mit Sicherheit dazu gehören. Was Regisseur Nikolaus König für die Besucher auf die Bühne zaubert, ist großes Theater mit allem Drum und Dran. Ein actionreiches Spektakel, bei dem auch die leisen Töne, die die Herzen der Zuschauer berühren, einen Stellenwert haben. Halbblut beginnt ohne Aufwärmphase. Gleich zu Beginn toben Standleute mit und ohne Pferde durch die Arena und begeistern mit akrobatischen Einlagen, die das Publikum auf die kommende Story einstimmen. Der grausame Comanchen-Häuptling Tocqueville, Karl May Allzweckwaffe, Josie Peters in einer Glanzrolle, erklärt, was Sache ist. Ick Sinander ist und bleibt ein verdammtes Halbblut. Denn diese Figur, präzise dargestellt von Sascha Hödel, ist Dreh- und Angelpunkt der Story. Der Sohn einer Comanchen und eines weißen Enkel des Häuptlings soll das Camp der Eisenbahner ausspionieren, die Waffen stehlen und somit alle Arbeiter ans Messer liefern. Der Bau der Bahnstrecke von der Ost- zur Westküste soll von den Comanchen verhindert werden. Als Wanderer zwischen den Welten fällt dem Halbblut eine Schlüsselrolle zu. Dem Eisenbahnercamp droht aber auch von anderer Seite Ungemach. Der machtgierige Ingenieur Charles Leverett und seine eiskalte Frau Donna sind goldgierig, weil sie von der sorgenumworbenen Goldader Bonanza of Hoaka erfahren haben. Was beide Darsteller Sonder Kirchberger und Francis Fulton Smith aus diesen Rollen machen, gehört mit zum Besten, was in Bad Segeberg jemals zu sehen war. Vor allem Fulton Smith, der die etwas größere Rolle spielt, füllt die Arena mit viel Charisma und mächtiger Stimme. Aber auch Kirchberger kann ihm mit charmanter Boshaftigkeit das Wasser reichen. Beide residieren übrigens in einer Villa am Berghang, die der heruntergekommene Südstaaten Heimatvilla von Donna Leverett nachempfunden ist. In ihrer Fantasie treten Tänzerinnen und Tänzer aus den Südstaaten der USA auf und bilden für einen Moment einen Kontrapunkt zum ansonsten sehr handfesten Geschehen auf der Bühne. Winnetou und Blutsbruder Old Shatterhand kommen ins Camp, erkennen das Halbblut Sinander und wissen sofort, was vor sich geht. Aber zu spät. Bei einem großen Angriff der Comanchen gerät Winnetou in Gefangenschaft und schlägt die Hilfe von Old Shatterhand aus. Winnetou, der Edle, will in der Hand der Comanchen bleiben, um die Seele des hassverführten Ixananda zu retten. Alexander Klavs und Bastian Sem spielen Wutun 2023 diese Schlüsselrollen des Karl-May-Universums. Klavs souverän, agil und gewitzt, wie immer. Sem etwas zurückhaltender, etwas mehr Herzblut, Ecken und Kanten täten ihm gut. Ein großer Gewinn der Halbblut-Inszenierung ist die Besetzung der Nebenrollen. Da agiert zum Beispiel Philomene Auzelet als kampferprobte und dazu noch bildschöne Chinesin Chen Lu in gewitzter Kung-Fu-Manier. Sie ist die Entdeckung des Abends. Dustin Semmelrocke als Vorarbeiter, Jeremy Swan, Alex Cara als Quacksalber, Dr. Jefferson, Hartley, Stefan, Atölle als schuldige Professor, Kamil und so weiter. Sie alle passen hervorragend ins Gesamtbild der Inszenierung und haben sorgsam ausgewählte Momente, in denen jeder Einzelne brillieren kann. Unbedingt erwähnt werden muss Bühnenbildner Erik Rüffler, der ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat. Die Südstaaten-Villa, die abstürzende Eisenbahn, das Tipi-Lager der Comanchen, der bespielbare Fels, Saloon, Wäscherei und andere Häuser gut verteilt. Die gesamte Breite, Länge, Tiefe und Höhle der Bühne wird geschickt bespielt. So intensiv hat man eine Karl-May-Bühne noch nie erlebt. So. Wenn Charles Leverett und Winnetou beim Showdown über die Weite der Bühne durch die Luft schweben, kann man sich als Zuschauer schon verwundert fragen, ist das noch Theater oder schon Multimedia-Spektakel mit Avatar-Effekten? Natürlich ist das immer noch Theater. Es bietet beste Unterhalte und liefert auch Nachdenkliches, das gut in die heutige Zeit passt. Es gibt so viel mehr, was uns verbindet, als uns trennt. Es kommt nicht auf die Farbe der Haut an, sondern auf die Farbe des Herzens. Winnetou spricht. Mit seinen Worten berührt er die Herzen der Zuschauer. Mit einem großen Feuerwerk und Sweet Caroline, gesungen vom Frauenchor Great Kincaid, ging die Premiere zu Ende. Großes Kino in Bad Segeberg. Willkommen, Team. Ilka Bandelow tritt ab. Vorsitzende gibt die Führung der Norderstedter Flüchtlingshelfer ab. Was Ilka Bandelow bis jetzt für die Gesellschaft in Norderstedt geleistet hat, kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Denn sie war da, als die Stadt Norderstedt sie am nötigsten brauchte. 2017 übernahm sie den Vorsitz im Willkommen-Team Norderstedt. Jenen Bund aus bis zu 300 Ehrenamtlichen, die den Hunderten von geflüchteten Menschen, die in Norderstedt strandeten, eine helfende Hand reichten, ihnen bei den ersten Schritten in der Stadt, bei Behördengängen und der Suche nach Jobs oder einer Wohnung halfen. Nach 8 Jahren unermüdlichen Engagements hat Bandelow nun bei der Mitgliederversammlung des Vereins mitgeteilt, dass sie aus privaten Gründen nicht mehr als erste Vorsitzende zur Verfügung steht. Mit Jens Peter Steenke wurde bereits ein Nachfolger für sie gefunden. Als einfaches Mitglied des Teams will Bandelow weiterhin aktiv bleiben. Denn nach wie vor gilt für sie der Grund, weswegen sie sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Ich wollte die Veränderungen durch die Flüchtlingsströme mitgestalten, sagte sie einmal auf die Frage, warum sie das tut. Bandelows erster Wirkungsbereich war die Notunterkunft Larwitzstraße, Teilweise 60 Stunden in der Woche war sie dort für geflüchtete Menschen aktiv, begleitete Schwangere, chronische Kranke, füllte Formulare aus, erklärte Briefe und gab Antworten für alle Lebenslagen. Das Seminar Wohnen in der ersten eigenen Wohnung hatte Bandelow entwickelt und lange Jahre geleitet. Im Team schätzt man besonders den von ihr forcierten Ausbau und die Pflege des großen Netzwerks von Partnern. Ein Beitrag aus dem Seniorenmagazin. Liebe und Freundschaft. Es tut einfach gut, den gemeinsamen Alltag zu genießen. Bei einem Vortrag über Paris haben sich Brigitte Lange-Meiser und Joachim Werner vor anderthalb Jahren in der Kursana-Residenz in Hamburg-Niendorf kennengelernt. Die beiden Weltenbummler hatten die Stadt im Laufe ihres Lebens gleich mehrfach besucht. Wir sind an diesem Tag lebhaft miteinander ins Gespräch gekommen und haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt, sagt Joachim Werner. Eine Frau, mit der ich mich so gut unterhalten kann, die wollte ich nicht wieder gehen lassen, sagt der 76-jährige Schmunzeln. Beide Bewohner der Senioreneinrichtung sind in ihrem Leben unkonventionelle Wege gegangen und haben großen Wert auf Unabhängigkeit gelegt. Brigitte Lange-Meiser hat seit den 1960er Jahren als Programmiererin in einer Männerdomäne gearbeitet und allein viele Kontinente bereist. Ihre große Leidenschaft gehört der klassischen Musik und sie besuchte zeitlebens viele Konzerte. Mit 72 Jahren heiratete sie einen Jugendfreund und erlebte bis zum Tod ihres Mannes 12 glückliche Jahre. Als ihre Glaukomerkrankung ihre Sehfähigkeit immer weiter einschränkte, entschloss sie sich vor 3 Jahren zum Umzug in die Residenz. Ich dachte, dass mein Leben hier gemächlich auslaufen wird, sagt die 89-Jährige lächelnd. Mir war natürlich aufgefallen, wie Joachim im Haus umschwärmt wird. Aber eine neue Partnerschaft war das Letzte, was ich mir vorstellen könnte. Der ehemals selbstständige Schmuckdesigner, Maler und Rockmusiker hatte sich aufgrund seiner Parkinson- und Glaukom-Erkrankungen frühzeitig zu dem Einzug in eine Senioreneinrichtung entschlossen und ebenfalls geglaubt, mit seinem turbulenten Leben sei es nun endgültig vorbei. Ich habe hier viele Veranstaltungen besucht und mit Mitbewohnern angefreundet, erzählt der fünffache Vater. Mit Brigitte kam die Lebensqualität zurück. Wir gehen oft essen und schätzen beide gute Unterhaltung, gutes Essen, guten Wein und gute Musik. Es ist schon spannend, wenn wir uns gegenseitig unsere Lieblingsmusik vorspielen und dabei Pink Floyd und Richard Wagner auf Wiener Richard Wagner trifft. Auch wenn die gelegentlichen Konzertbesuche immer beschwerlicher werden und sich das Reisen auf einen gemeinsamen Kuraufenthalt in Polen beschränken musste, fühlen sich beide durch das Miteinander beflügelt. Unser Leben dreht sich nicht um das, was nicht mehr möglich ist, sagt Brigitte Lange-Meiser. Es tut einfach gut, den gemeinsamen Alltag zu genießen.
Für Sie jetzt am Mikrofon Andreas Heidmann. Beginnen möchte ich mit einem Artikel aus dem Hamburger Abendblatt von der Norderstedt-Seite mit der Überschrift Wirtschaftsminister füllt ab, Matzen zur Probearbeit bei Magnus. Klaus Ruhe Matzen, CDU, war zum Staunen und Anpacken nach Norderstedt gekommen. Das Mitarbeiten in der Produktion von Magnus Mineralbrunnen war dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein besonders wichtig, wie er bereits wenige Wochen zuvor in seinem Podcast Zukunftstalk mit Matzen im Gespräch mit Gabi Gassmann, Inhaberin des Unternehmens, betonte. Schichtleiter Friedhelm Storjohann nahm Matzen, der nach einer ausführlichen Sicherheits- und Hygieneunterweisung Arbeitsschuhe mit Stahlkappen und Haarnetz angezogen hatte, unter seine Fittiche. Er zeigte dem Politiker die verschiedenen Schritte der Produktionsanlage am Langenhamer Weg und ließ ihn ein wenig in den Alltag reinschnuppern. Die Anlage und die Begeisterung des Schichtleiters für seine Arbeit beeindruckten den Minister. Es sei ein bisschen Sendung mit der Maus gewesen. Mich hat überrascht, wie kompakt die Apfellinie ist, sagte Matzen nach dem Besuch. Das Unternehmen habe aus der Not heraus, dass wenig Platz zur Verfügung stehe, das Beste gemacht. Beeindruckt zeigte er sich auch vom sehr smarten Ablauf der Produktion und dem Marketing. Gute Sprüche, gute Flaschen, fand der Wirtschaftsminister und lobte die insgesamt hohe Professionalität der Firma. Täglich werden bei Magnus im Schnitt 400.000 Mehrwegflaschen mit Mineralwasser, Apfelschorle, Limonade und Co. gefüllt. Zuvor werden die benutzten Glasbehälter, Plastikflaschen werden nicht verwendet, mit dem Lastwagen im Erdgeschoss angeliefert und per Förderband in eine Waschanlage im ersten Geschoss transportiert. Nach 7 Waschgängen sind die Mehrwegflaschen sauber und steril. Eine Maschine kontrolliert jede auf kleinste Beschädigungen, selbst bei Haarrissen werden sie aussortiert. Dann klärt es laut in der Halle. Anschließend werden die Flaschen neu mit Mineralwasser aus dem eigenen Tiefenbrunnen befüllt, verschlossen, etikettiert und in Mehrwegkästen gestellt. Etwa 40 Minuten dauert es, bis die eine gebrauchte Mehrwegflasche gewaschen und wieder befüllt wird, sagte Sebastian Dühner, Projektleiter bei Magnus. Um Energie einzusparen, konnte die Temperatur des Waschwassers von 80 Grad auf 75 Grad gesenkt werden, berichtete Dühner. Hauptenergieträger ist derzeit noch Gas. Aus Umwelt- und Kostengründen möchte man den Anteil reduzieren. Gerade ist das Unternehmen dabei, eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren. Viel läuft in der Produktion automatisiert ab. Dennoch arbeiten etwa 60 Mitarbeitende in 2 Schichten in dem Betrieb. Zudem wird weiter Personal, auch Auszubildende, gesucht. Am 5. Juli berichtet das Hamburger Abendblatt unter dem Artikel Bienenfresser nistet erstmals im Norden. Invasives Insektenvolk in Schleswig-Holstein von Spürhunden entdeckt. Erst wurde nur ein weibliches Exemplar einer asiatischen Hornisse in Wahlstedt im Kreis Segeberg gefunden. Der Fund führte zur Entdeckung eines ganzen Nestes der invasiven Art, die aus Südostasien stammt und sich seit dem Jahr 2014 in Deutschland ausbreitet. Wie das Landesamt für Umwelt mitteilte, ist das jetzt entdeckte Nest der erste Fund in Schleswig-Holstein. Fachleute konnten es erfolgreich entfernen. Zum Aufspüren setzten sie zuvor auf eine bewährte Methode und erprobten eine neue. Bei der klassischen Nestsuche wurde die Abflugrichtung von Einzelexemplaren der Hautflügler beobachtet. Zusätzlich erprobte das Landesamt für Umwelt die Suche mit speziell ausgebildeten Artenspürhunden mit Erfolg. Die Hunde zeigten das Nest zuverlässig an, heißt es. Vor dem Fund in Wahlstedt gab es bislang 2024 nur einen Nachweis der asiatischen Hornisse im Norden. Anders sieht es in Hamburg aus. Dort wurden die ersten Nester der invasiven Art bereits im Jahr 2019 entdeckt und sofort entfernt. Das hilft nicht dauerhaft. Im vergangenen Jahr gab es 2 Funde. Zum Aufspüren wurden die Tiere Kleinstsender umgebunden. Damit sich die invasive Art nicht in Schleswig-Holstein etabliert, sollen Sichtungen unverzüglich den Naturschutzbehörden gemeldet werden. Bürgerinnen und Bürger sollten jedoch nicht selbst versuchen, die Tiere zu beseitigen. Das Töten einzelner Tiere sei nicht sinnvoll, zudem bestehe Verwechslungsgefahr mit der besonders geschützten europäischen Hornisse. In dem Fall liege ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz vor. Daher sollten gefangene Insekten fotografiert und umgehend wieder freigelassen werden. Seit Ende März dieses Jahres gilt die asiatische Hornisse als etablierte Art in Deutschland. Eine umfangreiche Bekämpfung konnte nicht verhindern, dass sich die Insekten verbreiten. Der Schwerpunkt liegt in Baden-Württemberg, den Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Kenne Sie schon Deutschlands schnellsten Dackel? Der kleine Hund ist fixiert auf sein Herrchen Theo in Tornesch. Dabei ist er nur zufällig in die Familie gekommen. Der schnellste Dackel Deutschlands kommt aus Tornesch im Kreis Pinneberg und hat einen ganz besonderen Trainer. Der 9 Jahre alte Theo Kropidlowski erkannte nicht nur früh die besonderen Fähigkeiten seines Hundes, er war es auch, der seine Eltern bat, ihn bei den deutschen Meisterschaften anzumelden, bei denen Fiete sämtliche anderen Dackel hinter sich ließ. Ich wusste, dass er das gewinnen kann, sagt Theo wenige Tage später beim Spaziergang mit seinem Fiete. Er ist einfach unglaublich schnell. Immer wieder habe er gemeinsam mit dem Hund trainiert, wie er es nennt. Das Training findet bei Familie Kropidlowski auf einem Feldweg in Tornesch statt. Theo fährt auf dem Rad voraus, Fiete flitzt ihm dann hinterher, sobald ihn Mama Barbara Kropidlowski von der Leine lässt. Fiete laufe unglaublich gern, berichten die beiden. Das ist auch beim Spaziergang nicht zu übersehen. Ständig rennt er um sein Herrchen herum, versucht ihn zum Laufen zu animieren. Und während der nicht reagiert, dann bellt der Hund ihn auffordernd an. Theo wollte immer einen Hund haben. Auch seine Eltern fanden die Idee gut, liebäugelten allerdings mit einem größeren Tier wie einem Pudel. Zwischendurch überlegte die Familie auch, einen Straßenhund aus dem Ausland aufzunehmen. Deshalb war man immer wieder auf den entsprechenden Seiten im Internet unterwegs und stieß auf einmal auf Fiete. Der wurde hier inseriert, obwohl er kein Abgabehund aus dem Ausland war. Als mich diese Augen angeschaut haben, war es sofort um mich geschehen, sagt Barbara Kropidlowski. Fiete hat es in den ersten Monaten seines Lebens nicht leicht gehabt. Er wurde in einer Hundepension abgegeben und einfach nicht wieder abgeholt. Da war er gerade einmal ein halbes Jahr alt. Theo war hin und weg, als der Dackel zu uns kam, sagt die Mutter. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele. Fiete schläft in der Nähe des Jungen, verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Sogar zur Schule und zu Freunden ist er ihm schon hinterhergelaufen. Mittlerweile passiert das nicht mehr, aber auch nur, weil die Familie sehr genau darauf achtet, dass alle Türen und Tore geschlossen sind. Und woher kommt die Begeisterung fürs Rennen? Ich fürchte fast, wir haben ihm das unbewusst antrainiert, sagt die Mutter. In den ersten Wochen hätten sie mit dem Hund immer Verstecken gespielt. Theo hat sich versteckt und Fiete musste ihn suchen. Auch Verfolgungsjagden hätten dazugehört. Seitdem will er immer hinter Theo herrennen. Und weil er dabei so schnell war, kam Theo auf die Idee, dass Fiete an Wettrennen teilnehmen muss. Mehr aus Spaß haben wir im Internet mal nachgeschaut und die deutschen Meisterschaften gefunden. Von da an war für Theo klar, dort muss Fiete starten. Zum Geburtstag hat der kleine Junge sich deshalb den Ausflug nach Magdeburg gewünscht. Theo war bis zum Freitag auf Klassenfahrt. Als er nach Hause kam, haben wir ihn und Fiete eingepackt und sind losgefahren. Für die ganze Familie sei das Wochenende in Magdeburg ein großes Abenteuer gewesen, was im Finale für Theo und Fiete endete. Anders als die anderen Dackel musste Fiete übrigens nicht mit Leckerli oder Spielzeug gelockt werden. Es reicht, wenn Theo auf der anderen Seite steht, dann rennt er wie verrückt los, sagt die Mutter. Fiete gewann die Vorläufe und das Halbfinale locker. Im Finale war das Ergebnis allerdings so knapp, dass es zweimal wiederholt werden musste. Am Ende hatte Fiete im wahrsten Sinne des Wortes die Nase vorn. Und die Familie hat nun einen goldenen Wackeldackel als Preis zu Hause stehen. Gewonnen haben Theo und Fiete außerdem ein Wochenende in Regensburg. Dort gibt es ein Dackelmuseum, das die Familie besuchen kann. Und Theo hat schon neue Pläne für seinen Fiete. Im kommenden Jahr sollen in Magdeburg erstmals die Europameisterschaften im Dackelrennen ausgetragen werden. Da möchte ich mich mit Fiete teilnehmen, sagt Theo. Das Training hat schon begonnen auf den Feldwegen in Tornesch und Umgebung. Wir bleiben tierisch und gehen nochmal zurück nach Bad Segeberg zu den Karmai-Spielen. Adler Cuinta ignorierte Winnetous Arm. Cuinta. Seit 9 Jahren ist die Adlerdame der fliegende Star der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Aber Mali, wie der Adler im wirklichen Leben heißt, hat manchmal eigene Vorstellungen von ihrer Schauspielkunst. Bei der Premiere und der Generalprobe segelte sie am ausgestreckten Arm von Winnetou-Darsteller Alexander Klaws vorbei und landete auf einem Pfahl hinter ihm. Darüber ist niemand böse, denn die Gründe für das Flugverhalten des afrikanischen Schreiseeadlers sind vielfältig. Es ist immer wieder ein Höhepunkt der Karl-May-Inszenierungen. Majestätisch segelt der Adler dicht über die Köpfe der Zuschauer hinweg in die Arena und lässt sich, wenn denn alles klappt, auf Winnetous Hand nieder. Ein Stückchen Hühnerfleisch im Handschuh ist die Belohnung für dieses Kunststück. Bei den Proben klappte es vorzüglich, aber die ersten beiden Vorstellungen vor jeweils fast 8000 Zuschauern waren problematisch. Die Adlerdame verfehlte jeweils ihr eigentliches Ziel. Alexander Klavs rettete die Situation souverän. Fast, kommentierte er während der Generalprobe. Das Publikum quittierte die Reaktion mit Beifall. Bei der Premiere reagierte Klavs so. Er hat ja noch 71 weitere Versuche bis zum Ende der Saison vor sich. Wieder johlten 8000 Menschen und klatschten. Am Sonntag während der zweiten regulären Vorstellung ging dann alles glatt. Mali, alias Quinta, landete genau dort, wo sie landen sollte, auf Winnetous Hand. Die Zuschauer waren begeistert. Falkner Lukas Feyen, 30 Jahre, der seine Adlerdame kennt, seit sie vor 18 Jahren aus dem Ei geschlüpft ist, weiß, wie stressig es für den mächtigen Vogel sein kann, wenn plötzlich 8000 Menschen in der Arena sitzen, nachdem die Besucherränge während der Proben noch leer waren. Die Sonne, die besondere Thermik, die Menschen, all das ist für den Adler eine große Herausforderung. Der afrikanische Schreiseeadlerdame mit dem charakteristischen weißen Kopf ist längst zu einem richtigen Karl-May-Profi gereift. Sie ist mit der komplizierten Thermik, mit den wechselnden Windströmungen im Freilichttheater vertraut. Aber trotz aller menschlichen Bindung ist und bleibt Mali ein Vogel, der die Freiheit des Himmels in sich spürt. So ein besonderer Flug wie bei den Karl-May-Spielen funktioniert nur mit viel Vertrauen, sagt Lukas Feyen, der schon mit 10 Jahren angefangen hat, in einer Falknerei zu jobben. Anfang dieses Jahres hat er sich im niedersächsischen Evendorf mit 14 Greifvögeln als Falkner selbstständig gemacht. Zuvor war er zoologischer Leiter des Wildparks Lüneburger Heide. Bruder Malte, 27 Jahre, unterstützt ihn. Die Flüge während der Generalprobe und der Premiere wertet Lukas Feyen nicht als Fehlversuche. Der Adler war etwas zu schnell, hat aber das Beste daraus gemacht und ist auf dem Platz hinter Winnetou gelandet, den kennt er gut. Eine Videoanalyse am Sonntagvormittag, ein kurzes zusätzliches Training und eine Absprache mit Alexander Klavs, wie Mali besser zur Landung auf der Hand animiert werden kann, reichten aus, um den Adlerflug knapp über den Köpfen der Zuschauer zum Erfolg zu verhelfen. An den Spieltagen während der Karl-May-Saison leben die Greifvögel von Lukas Feyen in Volieren hinter der Bühne. An den spielfreien Tagen geht es zurück nach Evendorf, wo weiter mit ihnen trainiert wird, damit die Tiere motiviert bleiben. Zum Kontakttraining gehören auch gemeinsame Spaziergänge. Oben die Vögel, die von Baum zu Baum fliegen, unten der Mensch, Gassi gehen auf ganz besondere Art. Es kann natürlich passieren, dass die Vögel davonfliegen, weil sie ja frei sind, sagt Lukas Feyen. Aber davor habe ich eigentlich keine Angst, weil ja eine besondere Bindung zwischen Mensch und Tier aufgebaut ist. Neben Mali, die mit einem Gewicht von 2,8 Kilogramm und einer Spannweite von 2,10 Metern ein mächtiger Vogel ist, sind bei den Karl-May-Spielen auch 3 Wüstenbussarde, sogenannte Harris Hawks, im Einsatz. Senior Karlchen, 13, und die gerade mal ein Jahr alten Youngster Fritz und Sven fliegen in der Gruppe und haben untereinander schon eine gute Dynamik. Karlchen ist dabei nicht der Chef im eigentlichen Sinne, aber die Jungtiere gucken sich viel von ihm ab. Zum Vogeltross gehört auch der 3-jährige Weißkopfseeadler Yuma, der schon mal ein bisschen Theateratmosphäre schnuppern soll, damit er Mali eines Tages als Publikumsliebling beerben kann. Yuma wird trainiert, erscheint aber noch nicht auf der Bühne. In freier Wildbahn werden Adler etwa 20 Jahre alt, in Volieren bis zu 40 Jahre. Mali hat also noch einige Jahre vor sich, wird aber wohl nicht mehr lange als Schauspielerin aktiv sein können, vermutet Lukas Feyen. Im Alter lässt die Kraft und Elastizität nach. Flüge über die Köpfe der Zuschauer werden irgendwann nicht mehr möglich sein. Yuma muss auch äußerlich noch etwas reifen. Der Kopf ist noch dunkel, die charakteristische weiße Färbung des Kopfgefieders setzt sich erst im Alter von etwa 6 Jahren durch. Aber noch ist Mali ja voll einsatzfähig und kann Winnetou zunächst weiterhin als Kuinta moralisch bei seinem Kampf gegen das Böse im Wilden Westen unterstützen. Das mystische Feuerauge wird die Zuschauer weiter entzücken und manchmal auch ein bisschen ängstigen, wenn es dicht über die Köpfe in die Arena und wieder zurücksegelt.
Auch von Doris jetzt wieder einen schönen guten Morgen oder fast schon Mahlzeit. Wir starten, wie gewohnt, ein bisschen Routine muss sein, mit dem Rätsel. Also die Ohren bitte weit auf. Eine der Wiegen des Zahlenlottos stand vor Jahrhunderten in Genua, wo in einem sogenannten 5 aus 90 Losverfahren etwas ermittelt wurde. Was wurde in diesen Losverfahren vor Hunderten von Jahren in Genua ermittelt? Waren das begnadete Sträflinge? Waren das Lizenzen für Goldhandel? Oder die neuen Ratsherren? Oder ging es da um beste Liegeplätze im Hafen? Also, es wurde im Losverfahren ermittelt, vor Hunderten, Jahrhunderten, und hieß 5 aus 90. Und jetzt ist die Frage, begnadete Sträflinge, Lizenzen für den Goldhandel, neue Ratsherren oder beste Liegeplätze im Hafen? Von Genua im Rätsel nehme ich Sie jetzt mit nach Norwegen. Mit dem Titel, dieses Land legt seine gefährlichen Pläne für den Meeresboden auf Eis. Vorerst zumindest. Und es ist ein erster Erfolg. Im Januar 2024 hat es Norwegen offiziell gemacht. Es will im Meeresboden vor seinen Küsten Bodenschätze abbauen und somit als erstes Land weltweit Tiefseebergbau betreiben. Denn dort unten sollen viele stark nachgefragte Mineralien schlummern, wie Kupfer, Zink, Kobalt und seltene Erden. Im Sommer schlug das norwegische Energieministerium 386 Gebiete in der norwegischen See vor, für die es Lizenzen zur Erkundung für einen möglichen Abbau vergeben will. Zusammen deckt das eine Fläche ab, die größer als Island ist. Norwegens Ziel, nachdem mit Testbohrungen passende Abbaugebiete ausfindig gemacht wurden, soll der Tiefseebergbau möglichst schon 2030 beginnen. International sind diese Pläne allerdings auf großen Widerstand gestoßen. Denn die Forschung weiß kaum etwas über die Tiefsee. Forschende warnen, dass weder die Auswirkungen von Tiefseebergbau eingeschätzt, noch Kriterien für sichere Abbaupraktiken festgelegt werden können. Die Sorgen von Meeresforschenden reichen von der Zerstörung von Ökosystemen über den Verlust teils noch unbekannter Arten bis hin zur Lärmbelästigung und Verschmutzung. Sie könnten sich auf regionale Fischbestände und noch hunderte Kilometer vom Abbauort entfernte Meereslebewesen auswirken. Darum forderte das Europäische Parlament die EU-Mitgliedstaaten mehrmals auf, ein vorübergehendes Verbot des Tiefseebergbaus zu unterstützen, bis es eine bessere wissenschaftliche Grundlage gibt. Bisher hat sich eine Koalition aus 32 Ländern zusammengefunden, die genau darauf drängt. Dazu gehören zum Beispiel Norwegens Nachbarn Schweden, Finnland, Dänemark, das Vereinigte Königreich, aber auch Deutschland, Neuseeland und Brasilien. Dieser internationale Druck ist in Norwegen angekommen, zumindest bei der Sozialistischen Linkspartei, die mit der aktuellen Regierung zusammensitzt. Diese droht laut aktuellen Medienberichten, den Regierungshaushalt zu blockieren, falls der Plan für die erste Genehmigungsrunde für Lizenzen nicht gestrichen wird. Mit Erfolg. Das hat dem Meeresboden eine Atempause bis mindestens September 2025 verschafft, wenn die nächsten Parlamentswahlen stattfinden. Der Ausgang der Wahlen könnte darüber entscheiden, ob die Genehmigungen weiterverfolgt werden. Bis dahin erkennen hoffentlich noch mehr Verantwortliche, dass dieser Tiefseebergbau keine Angelegenheit ist, die sich so übers Knie brechen lässt, und ein großes Potenzial für die gesuchten Mineralien nicht im Meeresboden, sondern im richtigen Recycling schlummern. Aber zunächst bleibt es abzuwarten, was nach den Parlamentswahlen im September sein wird. Vom norwegischen Meeresboden kehren wir zurück nach Deutschland zur menschlichen Bevölkerung. Der Bund will über 300 Millionen Euro mehr für Integrationskurse bereitstellen als bisher geplant. Das ist nicht nur eine Budgetentscheidung, sondern ein Signal für Teilhabe. Wenn der Bund plant, nun deutlich mehr als ursprünglich angedacht für Integrationskurse bereitzustellen, bedeutet das für das Jahr 2025 über 1 Milliarde Euro im Bundeshaushalt einzuplanen. Fast 303 Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen. Das Bundesfinanzministerium hat diesen Plänen aktuell zugestimmt. Diese Integrationskurse sind für alle Menschen, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten, also eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr haben und noch nicht ausreichend gut Deutsch sprechen, um sich zum Beispiel für einen Arbeitsplatz zu bewerben. Ziel dieser Integrationskurse ist meist das Sprachniveau B1, was oft Voraussetzung für Jobs und Ausbildungen ist. Der Kurs besteht in der Regel aus 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs und 100 Stunden Orientierungskurs. Manchmal kann die Anzahl der Unterrichtseinheiten für den Sprachkurs auch auf 900 Stunden Sprachunterricht erhöht werden. Das war mit den ursprünglichen Haushaltsplänen kaum noch möglich, ist aber für manche TeilnehmerInnen sehr wichtig. Zum Beispiel für Frauen, die oft die Kinderbetreuung übernehmen und deshalb zwangsläufig mehr Fehltage haben. In den letzten Jahren zeigte sich, auch die Wirtschaft braucht eine sichergestellte Finanzierung von diesen Integrationskursen für geflüchtete Menschen. 2024 warnten bereits über 500 Firmen vor den negativen Konsequenzen, wenn diese Kurse nicht stattfinden könnten. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf für 2025 standen gerade einmal 763 Millionen Euro. Vor allem spezielle Kurzformate wie Elternkurse, Alphabetisierung und Frauenkurse drohten wegzufallen. Schon im Februar reagierte der Haushaltsausschuss des Bundestages prompt. Über 260 Millionen Euro zusätzlich wurden kurzfristig bereitgestellt, um diese Kurse bis August 2025 zu sichern. Nun sei die Finanzierung für das komplette Jahr 2025 sichergestellt, erklärt die Bundesregierung. Das politische Klima bleibt jedoch weiterhin migrationskritisch bis feindlich. Erst vor 2 Wochen beschloss der Bundestag, dass der Familiennachzug für Geflüchtete mit dem Aufenthaltsstatus subsidiärer Schutz in den nächsten 2 Jahren nicht mehr möglich sein wird. Clara Bünger, innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, bewertet die Erhöhung der Mittel für Integrationskurse dennoch grundsätzlich als positiv. Gegenüber der Rheinischen Post kritisiert sie allerdings auch, dass die bisherige Unsicherheit hätte ja vermieden werden können, wenn von Anfang an genügend Mittel für die Kurse eingeplant worden wäre. Denn klar ist, die Bereitstellung von Integrationskursen ist mehr als eine Budgetfrage. Sprache schafft Teilhabe. Menschen, die sich verständigen können, finden schneller Arbeit, Kontakte und Perspektiven. Und das alles nützt auch der Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Verlassen wir Wirtschaft, Integration und Politik und gehen ein bisschen in die Natur. Es geht um das Thema freie Fahrt auf Europas Flüssen. Ein Verbund aus Naturschutzorganisationen setzt sich erfolgreich dafür ein, dass Flussbarrieren entfernt werden. Und warum das nun gut ist. Fast 500 Staudämme und andere Flusshindernisse wurden vergangenes Jahr in Europa abgebaut. Zumeist waren das alte Wehre, Schleusen oder nicht mehr benötigte Staudämme. Das seien so viele wie in keinem Jahr zuvor, berichtet Dam Removal Europe im April. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss aus 7 Naturschutzorganisationen, darunter WWF und Rewilding Europe, und setzt sich für die Renaturierung der europäischen Flusslandschaften ein. Frankreich hat laut einem Bericht des Netzwerkes vergangenes Jahr die meisten Barrieren entfernt. Dänemark, Schweden und Spanien folgen. Einige der Barrieren erreichen ihr Lebensende und werden baufällig. Dadurch können sie dann, je nach Funktion, zu einem Sicherheitsrisiko für Menschen und Mitwelt werden. Doch der Rückbau alter und maroder Barrieren hat noch viele, viele andere Vorteile. Wird den Flüssen Raum gegeben, erholt sich die Natur. Fische können wieder wandern. Flüsse und ihre Umgebungen werden belebter und sogar die Wasserqualität verbessert sich, was letztendlich auch der Qualität unseres Trinkwassers zugutekommt. Außerdem können sich Wasserstände durch einen freien Flusslauf besser selbst regulieren und über das Jahr hinweg variieren, was dann wiederum das Risiko von Überschwemmungen reduziert. Genau deshalb ist dieser Rückbau von veralteten oder nicht mehr gebrauchten Dämmen ein zentraler Bestandteil des von der EU vorgeschlagenen Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur. Es zielt unter anderem darauf ab, bis 2030 rund 25.000 Kilometer zerstörter Flüsse in ganz Europa wiederherzustellen. Das lang erwartete Gesetz trat am 18. August 2024 in Kraft. So, lang erwartet, jetzt endlich da, die Auflösung des Rätsels. Wir erinnern uns gemeinsam, die Frage war ja, was wurde denn damals so ermittelt? Weil es gibt ja ein Losverfahren mit Namen 5 aus 90. Es fand immer in Genua statt und hat schon vor Jahrhunderten stattgefunden. Da war der Ursprung für unser Zahlenlotto. Und was wurde da ermittelt? Waren es die begnadeten Sträflinge oder waren es vielleicht doch die Lizenzen für den Goldhandel? Oder etwa die Wahl der neuen Ratsherren? Oder waren es die besten Liegeplätze im Hafen? Die richtige Auflösung lautet, es waren die neuen Ratsherren. Die wurden damals gelost. Na, wie gut, dass wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind.
Guten Tag, hier spricht Horst Lüdecke. Diesmal nicht aus unserem Tonstudio in der Geschäftsstelle des DRK Norderstedt in der Ochsenzoller Straße, sondern von zu Hause in Haxheide. Und wenn Sie mich jetzt hören, bin ich nämlich schon in dem Kurort Swinemünde und atme frische Ostseebrise. Zuvor habe ich meine Beiträge digital erstellt. Ja, was doch die moderne Technik alles möglich macht. Ich spreche meinen Text ins Handy, zwischendurch einen stärkenden Schluck Kaffee, und dann geht's ab per E-Mail an unseren Tonmeister Dietmar Rapp. Im Tonstudio fügt er meinen Text auf der Gesamt-CD ein. Und wie gewohnt steckt schließlich alles wieder in Ihrem Briefkasten. So einfach, nein, hier kein Ausrufezeichen, sondern ein großes, fettes Fragezeichen. Ich muss erst einmal tief Luft holen. Ich habe mir die Finger wund geklickt und alle bekannten Hilferufen per Telefon genervt, bis ich endlich dort landete, wohin ich wollte. Zu Ihnen, digital nach Hause. Kennen Sie das? Alles Mögliche auf dem Handy zu finden, nur das nicht, was Sie gerade suchen. dann können Sie sicher verstehen, wie ich aufgeatmet habe, als ich endlich am Ziel war. Und jetzt macht es mir richtig Spaß. Flamingos werden in Italien zur Plage, heißt es im nächsten Bericht. Wenn ich an Flamingos denke, erinnere ich immer Bilder aus dem Zoo. Diese großen Wasservögel erscheinen mir stolz, wie sie in Scharen auf ihren langen, schmalen Beinen in Gruppen in seichtem Wasser stehen. Bei wolkenlosem Himmel im kräftigen Blau glänzt das Gefieder der Flamingos leuchtend rosa und stellenweise leicht in Weiß übergehend. Ein prächtiges Farbbild. Was nun leider die Plage anbelangt, da schreibt die Presse in ihrem Bericht: In der Lagune von Venedig finden die bis zu 1,5 Meter großen Vögel reichlich Nahrung an Krustentieren und kleinen Fischen. Doch auch die Fischer der Region schätzen das Fanggebiet. Die Fischerei hat hier nämlich eine lange Tradition und bringt kulinarische Köstlichkeiten wie Miesmuscheln, Venusmuscheln und die berühmten rosa Austern des Po-Deltas auf den Tisch. Und die Reisbauern in der Gegend von Ferrara sind wegen der zunehmenden Zahl von Flamingos und anderen Wildvögeln besorgt. Denn sie gefährden die Felder. Um die Tiere zu vertreiben, organisieren die Bauern nächtliche Patrouillen mit Hupen, Platzpatronen und Scheinwerfern. Und das stört das Ruhebedürfnis der Bevölkerung. Die Reisbauern haben inzwischen 80% der Ernte verloren. Man steht vor einem Dilemma. Einerseits Tourismus, andererseits Forderung der Reisbauern auf Entschädigung. Übrigens, die beste Zeit, um rosa Flamingos im Po-Delta zu beobachten, ist während der Sommer- und Herbstmonate, wenn sie ohnehin viele Touristen in Venedig haben. In dieser Zeit sind die Vögel besonders aktiv und gut sichtbar. In einem Labyrinth aus Wasserwegen und Salinen hat sich eine der größten Flamingo-Kolonien Europas etabliert. Ein Hilferuf aus einem Flugzeug. Mayday, Mayday, Rakedigu. Ahnen Sie, was damit gemeint ist? Sie werden es jedenfalls wissen, wenn Sie gehört haben, worum es geht. Es handelt sich nach einem Zeitungsbericht um einen Hilferuf des Flugkapitäns vor dem Start. Es waren nämlich irgendwie 2 Tauben ins Flugzeug gelangt. Die beiden Vögel tapsten im Passagierraum umher, unter den Sitzen, in den Gängen und versetzten die Fluggäste in Angst und Schrecken. Mehrere Menschen schrien sogar. Erst mit einer knappen Stunde Verspätung konnte die Maschine endlich abheben. Dank gilt einem aufopferungsvollen Passagier und dem furchtlosen Flugpersonal, die gemeinsam beherzt eingriffen und die ungebetenen Gäste mithilfe einer Jacke, die sie unerschrocken um die Tiere schlang, entfernten. Zum Schluss sei hier noch angemerkt, was mit Rokidigu gemeint ist. Das ist von einem Schriftsteller in einem Theaterstück Der Ruf der Tauben. Also zusammenfassend, Mayday Rakedigu, Hilfe Tauben an Bord. Im nächsten Artikel geht es um das Abnehmen. Leichter abnehmen dank Chili, Cayenne und Paprika. Ach, je älter man wird, desto weniger helfen die viel gepriesenen Kuren zum Abnehmen. Eine Frau sagte mal, das hilft nur denen, die einem die Schlankheitskuren verkaufen. Und bei der billigen Variante FDH, Futter die Hälfte, funktioniert das Abnehmen nur bedingt. Nun verspricht das Forscherteam einer amerikanischen Universität eine praktikable Lösung. Und die ist sogar kostengünstig. Leichter abnehmen dank Chili, Cayenne und Paprika. So ist die Überschrift des Artikels. Wer gern scharf isst, hat nun ein neues Argument für Chili, Cayenne und Co. Der Schärfe im Essen senkt nicht nur den Appetit, sondern auch die Kalorienaufnahme. Das zeigt die neue Studie. Bereits kleine Mengen scharfer Gewürze können demnach dazu führen, dass Menschen bei normalen Mahlzeiten bis zu 18% weniger essen, ohne dass sie das Gefühl haben, verzichten zu müssen. Verantwortlich dafür ist das scharfe Gewürz, welches das Brennen auf der Zunge erzeugt. Sobald es im Mund aufgenommen ist, verlangsamt sich unser Essverhalten. Man kaut länger, pausiert häufiger zwischen den Bissen, ist also insgesamt langsamer. All das gibt dem Körper mehr Zeit, Sättigungsempfinden zu erzeugen. Und dadurch hört man einfach eher auf zu essen. Ein Fehler ist allgemein nämlich, viele Menschen essen zu schnell und bemerken erst spät, dass sie satt sind, erklärte die Studienleiterin. Durch die Schärfe verändert sich das nämlich automatisch, ohne dass man sich dazu zwingen müsse, mit dem Essen aufzuhören. Es wurden 3 kontrollierte Experimente mit insgesamt 130 Teilnehmern durchgeführt. Serviert wurden klassische Mittagsgerichte mit den scharfen Gewürzen, jeweils in einer milden und in einer scharfen Variante. Die Ergebnisse waren eindeutig. In 2 der 3 Experimente aßen die Probanden deutlich weniger, im Schnitt 20% weniger Gramm pro Mahlzeit. Das entspricht fast 100 Kalorien. Allerdings, und das zeigt ebenfalls die Studie, funktioniert der Effekt nur dann, wenn die Schärfe deutlich spürbar ist. In einem Experiment, bei dem das Essen nur leicht gewürzt war, blieb der Effekt aus. Die Kurzgeschichte von dem kleinen Martin. Eine Geschichte von dem Schriftsteller Martin Hausmann. In der Abenddämmerung gibt es plötzlich im Haus ein ungeheures Gepolter. Ein paar Sekunden Stille danach. Und dann erschallt Martins Wehgeschrei. Die Mutter stürzt aus der Küche, seine Schwester Viola aus ihrem Zimmer und der Vater eilt aus seinem Arbeitszimmer herbei. Es stellt sich heraus, dass der kleine Martin kopfüber die Treppe hinuntergefallen ist. Die ganze Treppe, von oben bis unten, sogar um die Biegung herum. Zum Glück scheint er aus einer Beule am Kopf und an einer Hautabschürfung am Schienbein keinen Schaden davongetragen zu haben. Nachdem die Mutter auf der untersten Treppenstufe sitzend ihn eine lange Zeit lang auf ihrem Schoß gewiegt und seine Tränen mit ihrer Wange weggewischt hat, kann er schon wieder Rede und Antwort stehen. Seine Schwester fragt, was hast du bloß gemacht, die ganze Treppe runter? Martin schlucken. Ja, Viola, ich wollte doch oben an der Treppe das Licht anmachen. Ja, da dachte ich, die Treppe kämte noch gar nicht. Oh, und da bin ich ein Stück in der Luft gegangen und mit Mal fiel ich runter, ganz runter. Hier nun ein Zukunftsthema, das immer näher rückt. Fahrerlose Busse im Nahverkehr. Es wird häufiger in der Zeitung von der Einrichtung fahrerloser Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr berichtet. Der HVV Hamburg prescht darin vor, bestellt die ersten Kleinbusse und wirbt um Meldung Freiwilliger für den Probeverkehr. Noch in diesem Jahr soll das erste Fahrzeug durch Hamburg rollen. Die Fahrzeuge haben eine Unmenge Sensoren und Kameras rundherum. Anfangs fährt allerdings für einen erforderlichen Eingriff ein Sicherheitsfahrer mit. Als ich über den Zeitungsbericht mit meiner Frau sprach, war spontan ihre Reaktion: Dafür meldest du dich aber nicht. Der Grund ihres heftigen Einspruchs war, dass ich so etwas schon mal im Urlaub in Bayern gemacht hatte. Dort handelte es sich um den örtlichen Kurort Birnbach. Ein kleines Dorf im Grunde genommen, in dem kein nennenswerter Verkehr herrscht. Die kurze Strecke vom Zentrum zum Kleinbahnhof führt durch Felder und erschien mir ungefährlich. Zudem saß ja auch ein Fahrer für den Notfall zum Eingriff bereit. In Hamburg bin ich allerdings zu einer Probefahrt nicht bereit, aber gespannt darauf, welche Erfahrungen man im beliebten Großstadtverkehr macht. Im nächsten Zeitungsbericht geht es auch um eine besondere Vogelart. Das Männchen hat den in prächtigen Farben schillernden Fächer aus Federn, der Pfau. Es heißt in der Überschrift des Artikels: Pfauen nerven Kleingärtner, fressen alles weg und schreien laut. Das konnte ich zunächst nicht fassen, als ich die Überschrift las. Ich hatte schon mal einen Pfau im Zoo erlebt, wie er seine Federn weit geöffnet hatte und stolz dastand. Sein Federkleid weit geöffnet wie ein Fächer mit leuchtend bunten Farben. Schöner als jeglicher Fächer, mit denen Damen der feinen Gesellschaft kokettieren. Wieso soll denn der Pfau nerven? In der Gerstäder Feldmark leben mittlerweile über 30 Pfauen. Und so schön das für Außenstehende klingt, in der direkten Nachbarschaft gibt es seinetwegen viel Frust. Denn die bunten Vögel richten angeblich beträchtliche Schäden in den Kleingärten an. Ihr Aktionsradius in Norderstedt wird dabei immer größer. Kürzlich sah man einen sogar im Industriegebiet am Gutenbergring. Vor allem die Laubenpieper im Kleingartenverein Garstedt sind verärgert. Man pflegt seit Jahrzehnten die Schrebergärten auf der Koppel an der Uhr-Tweete. Vor etwa 10 Jahren fing es mit den Pfauen an. Zuerst waren es nur ein paar. Inzwischen seien es mehr als 30 Tiere. Die Pfauen kommen regelmäßig in die Kleingärten und machen sich dort über das angebaute Gemüse her. Auch andere aus der unmittelbaren Nachbarschaft berichten von Schäden. Es sei sehr ärgerlich, wenn man ständig neu pflanzen müsse. Sie fressen alles kaputt, sagte ein Kleingärtner, der seinen Namen allerdings nicht in der Zeitung wissen will. Dazu komme der Kot der Vögel, der auf Gartenmöbel lande und von dort weggewischt werden müsse. Das war ein weiterer Kommentar. Aber auch gegenteilige positive Meinung wurde geäußert. Anwohner dagegen wollen die Tiere behalten. Der Gärtner aus der Gärtnerstraße soll einst selbst welche gehalten haben. Das dementiert er jedoch. Er scheint jedenfalls keine großen Schwierigkeiten mit den Exoten zu haben, auch wenn sie inzwischen zu Dutzenden sein Gelände bevölkern. Mitarbeiter der Stadt Norderstedt und des Veterinäramtes vom Kreis Segeberg sind mit dem aufgetretenen Problem inzwischen befasst und suchen nach einer Lösung, wohin die Tiere gebracht werden könnten. In dem Zusammenhang äußerte der Gärtner, das Einfangen zur Umsiedlung wird wohl nicht einfach. Pfauen können schnell laufen und gut fliegen. Erläuternd wird noch im Bericht hinzugefügt, der Pfau bewohnt ursprünglich den indischen Subkontinent. Insbesondere hügelige Laubwälder in der Nähe von Gewässern mit dichtem Unterholz. Er ist auch in Kulturlandschaften und in Siedlungsnähe durchaus zu finden. In freier Wildbahn bevorzugt er dschungelartige Landschaften. Das entspricht ja eigentlich eher nicht für Norderstedt. Nicht ein Punkt, der Artikel endet mit drei Punkten. Der Berichtsschreiber lässt zum Schluss offenbar etwas offen. Übrigens, zu dem Bericht ist ein großes Foto abgebildet. Darauf im Hintergrund unscharf ein Glashaus, davor eine Rasenfläche mit Blumen und zwei verzierten Säulen, auf denen große, bepflanzte Zierschalen stehen. Ferner sind im Bild fünf Pfauen. Als ich inzwischen auch einmal vor Ort war, ringsherum auf dem Gelände des Gärtners sieben Pfauen, und im Hintergrund konnte ich vereinzelt auch fern Pfauen schreien hören.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere 1046. Ausgabe. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.